Und der Zustand dieses Punktes hier ergibt sich aus seinem eigenen und aus dem der Nachbarn. Das ist so eine klassische Stencil-Operation. Ja, und die wird jetzt dann halt entsprechend mit Fleisch gefüllt. Wenn der hier die Koordinaten I, J hat, dann ja, ergibt sich jetzt hier zum Beispiel zum Zeitpunkt T an der Stelle IJ, das ist dann T plus 1, ja, das ist dann Temperatur an der Stelle IJ zum Zeitpunkt T und plus die Nachbarn werden alle aufaddiert und mit dem Faktor ein Viertel, weil sie eben 1, 2, 3, 4 sind, gewichtet. Und das betrifft jeweils zum Zeitpunkt T. Und da haben wir jeweils die vier Nachbarn in einem rechtwinkligen, einer rechtwinkligen Nachbarschaft betrachtet. So, genau. Das ist also, wäre zum Beispiel so ein Stencil. Ja, genau. Und dann zähle ich jetzt hier eben, naja, wenn das jetzt alles Fließkomma-Operationen sind, in dem Fall 0,25 wäre einfach, aber rechnen wir das mal als Fließkomma-Operation an, 0,25 ist ein Viertel. Das könnte ich auch durch zwei Shifts nach rechts erzeugen. Aber ich rechne es jetzt mal als Fließkomma-Operation mit, dann hätte ich hier 1, 2, 3, 4, 5 Fließkomma-Operationen, ja, auf insgesamt. Die Daten muss ich alle einmal herbeiholen. 1, 2, 3, 4, 5. Sagen wir mal, das wären alles Float-Variablen, also 4 Byte. Dann hätte ich 20 Byte. 20 Byte für Bytes für 5 Float-Variablen. Und auf die übe ich genau, wie viel Fließkomma-Operationen aus 5, ne? 1, 2, 3, 4, 5. 4 Additionen und die rechne ich jetzt mal mit. Ich sage, ich mache das jetzt nicht über den Shift. Dann sind es also 5 Fließkomma-Operationen. Das heißt also 5 durch 20. Und das ist meine arithmetische Intensität. Moment, stopp, dass ich richtig rechne. Ich rechne die Flops pro Byte. Also oben sind die Flops. 20, ich habe 5 Flops, genau, und 20 Bytes. Also ist es ein Viertel Flop pro Byte. Ne? Und dementsprechend landet es dann auf der X-Achse hier. Kann man es hier nicht mehr sehen, aber hier wird es ein Viertel. Und das ist jetzt die arithmetische Intensität, die kriege ich einfach raus aus der Arithmetik, aus der Beschreibung meines Algorithmus, aus der Beschreibung meines Kernels. Ne? Und das hier wird jetzt normalerweise dann auch noch in der Schleife laufen. Schleife, wo ich über T iteriere und mir jeweils zu einem bestimmten Zeitpunkt immer andere Zustände ausrechne. Also bei der Gelegenheit soll ich natürlich noch sagen, das ist stellvertretend für einen Punkt hier in meinem Gittersystem. Die Operationen laufen auf allen Gitterpunkten gleichzeitig. Dadurch ist es auch schön parallelisierbar, dieses Problem. Okay, soweit klar? Gut. Und, ach ja, genau, richtig, das ist die arithmetische Intensität. Die kriege ich jetzt eben einfach aus der Beschreibung meines Algorithmus heraus. Und da gehe ich davon aus, dass mir der Zugriff hier im Prinzip einen Taktzyklus kostet. Die sind schon da, sozusagen. Ne? Die sind schon im Cache. Das ist in der Regel natürlich nicht der Fall. In der Regel wird es ein bisschen schlechter sein, weil ich muss die erstmal ja aus dem Speicher holen. Und das ist die operationelle Intensität. Das heißt, wenn ich mir die operationelle Intensität anschaue, dann ist es hier sozusagen 20 Bytes pro Zugriff. Na, das wird nicht ganz hinhauen, weil die müssen ja erstmal aus dem Arbeitsspeicher herbeigeschafft werden. Also werden es ein bisschen weniger sein. Nicht 20 Bytes pro Zugriff, sondern eben ein bisschen weniger, ne? Weil ich halt nochmal die Latenz vom DRAM habe. Und die wird mit berücksichtigt und die müsste ich dann halt eben ausmessen. Die kann ich eben nicht bestimmen, so ohne weiteres, dadurch, dass ich scharf auf meinen Algorithmus blicke. Das wäre also die operationelle Intensität und genau die ist hier zu sehen. So, da bin ich wieder. Nee, die ist hier nicht zu sehen, sondern hier später dann in der anderen Grafik. Genau hier ist die arithmetische Intensität zu sehen. So, ja, dieses Beispiel hier, ergänzen wir das Ganze mal, das ist aus dem Buch vom Patterson genommen, Computer Organization and Design. Und da gibt es also, ja, das ist für ein Rechensystem, ein alter Opteron X2 von AMD, ein Dual-Core bei 2 GHz, macht 2 Gigaflop pro Sekunde. Im Idealfall, wenn die Pipeline 100% gefüllt ist, ne, und bei jedem Takt kommt ein neues Ergebnis raus, dann hat er 2. Und es war hier ein 4-Prozessor-System, A2 Kerne, macht 8 Kerne und jeder Kern drückt er also mit 2 GHz seine Ergebnisse raus, also 2 Gigaflops pro Sekunde und 8 mal 2 ergibt dann eben 16 Gigaflops. Na. Okay, und wo ist das? Speicherbandbreiten begrenzt ist der Kernel 1, ist klar. 1 hier, 8. Ja, genau. Okay. Also der Kernel 1, der macht dann, der ist dann hier eben jetzt mit 0,5 Flops pro Byte, wäre der beispielsweise, ne, hier jetzt in meinem Beispiel waren es 0,25 für die arithmetische. Und da sieht man also, anhand dieser einfachen Grafik kann ich feststellen, aha, ja, der ist mit Speicherbandbreiten begrenzt, ne? Der Kernel. Ein anderer Kernel, hier der Kernel 2, der ist rechenkapazitätsbegrenzt, der hat also 4 Flops. 4 Flops kann ich da auf ein Byte anwenden. Na, das wäre dann halt so, dass da irgendwie noch ein bisschen komplexere, noch mehr Operationen da in der Schleife hinzukämen auf die gleichen Variablen, habe ich mehr Flops. Und genau. Ja, und der lastet, dieser Kernel lastet das Prozessorsystem komplett aus. Da ist die Speicherbandbreite, die wäre jetzt 16 GB pro Sekunde, nicht das Problem. Wie komme ich auf die 16 GB pro Sekunde? Wie kann ich die da so schön ablesen? Das ergibt sich genau, wenn Sie hier arithmetische Intensität 1 einsetzen. Und genau der Knickpunkt hier. Bei diesem Knickpunkt ergeben sich die 16. Die 16, die da drüben stehen, entsprechen dann gleich den Gigabyte, weil das könnten Sie einfach multiplizieren. Ne? 16 Gigaflop mal 1. Ein Flop pro Sekunde und dann würden Sie die Flops rauskürzen und es bleibt genau die Byte pro Sekunde übrig. Ja, rein mit mathematischer Überlegung könnten Sie sich das dann also sozusagen herleiten, dass das so aussehen muss. Okay. Ja, und wo kriegen Sie die 16 GB pro Sekunde her? Am besten messen zum Beispiel oder einfach aus Ihrem Speichersystem ableiten. Ne? Machen wir nachher mal ein kurzes Beispiel. Ja, und dann hätten Sie schon den Graphen. Das heißt, wie diese Roofline aussieht. Einmal sieht es so aus, die maximale Leistung hier ist das Dach, ist die Gerade. Und also die Parallel, die Gerade, die parallel zur X-Achse verläuft. Und die Schräge hier, ja, wo setzt sie dann an? Die würde da hinten bei 0 natürlich durch 0 laufen. Und je nachdem, wo sie hier bei 1 landet, ja, da würden Sie dann diese Gerade eben ziehen. Ja. Je nachdem, was Sie für Speicherbandbreite haben, bei 1 ziehen Sie dann da die Gerade hoch. Und, ja. Und genau da im Knickpunkt brechen Sie die Gerade hier ab. Und von der geht dann die Schräge nach unten. Und genau in dem Punkt, ja, genau in dem Knickpunkt, ist eigentlich das System, sagen wir mal, ideal ausgelastet. Ideal ausgelastet in dem Sinne, dass der Speicher ständig Daten liefert, die der Prozessor sofort verarbeitet. Keiner wartet hier auf einen anderen. Das System ist sozusagen voll in Harmonie. Ja. Hier wartet Ja, hier ist es so, dass der Prozessor auf dem Speicher wartet. Und hier ist es so, dass vielleicht sogar noch mehr Leistung gehen könnte, aber das Speichersystem. Nee, Moment, stopp. Hier ist, ja, genau. Hier könnte noch mehr gehen, indem man vielleicht noch die Anzahl der Kerne oder die Rechenleistung irgendwie erhöht. Ja. Genau. Ja. Das heißt, hier ist nirgendwo die Bremse, hier ist der Speicher die Bremse und hier ist der Prozessor die Bremse. Und im Knickpunkt bremst keiner, sondern beide sind sozusagen voll ausgelastet. Ja, okay. Naja, gut, jetzt habe ich schon viel dazu erzählt. Jetzt kommt hier ein bisschen noch schwarz auf weiß, wie man jetzt zum Beispiel diese Peak Memory Performance da ermitteln könnte durch einen Benchmark Stream. Da könnten Sie googeln, da gibt es so ein Programm, das können Sie runterladen, können Sie dann auf Ihrem Rechner ausführen, dann kommt ein Wert raus, dann wissen Sie, wie viel Byte pro Sekunde Ihr Rechner maximal schafft. Und allerdings die Autoren jetzt aus dem Buch von Peterson und so weiter, dieses Ruffler-Modell da aufgestellt haben, die haben sich dann noch einen eigenen optimierten Benchmark geschrieben, der beinhaltet spezielle Techniken, um die optimale Performance zu erzielen, zum Beispiel berücksichtigt Dinge wie vorausschauendes Laden, Prefetching. Was ist das? Das heißt, ich starte einen Ladebefehl zu einer Zeit in meinem Programm, wo ich die Variable erst einmal noch gar nicht brauche. Die brauche ich erst mal da hinten in meinem Programm, aber dann, wenn ich da hinkomme, ist sie schon im Cache, weil ich sie vorher schon mit dem Ladebefehl sozusagen angefordert habe. Ne? Oder eben eine korrekte Datenanordnung im Speicher auf Adressgrenzen. Also beispielsweise, wir haben ja 32-Bit oder 64-Bit-Speicherarchitektur mittlerweile und mit einem Zugriff adressiere ich komplett die 64-Bit. Jetzt sind die aber immer so in Zeilen angeordnet. Ne? Und jetzt wäre es zum Beispiel ungünstig, das wäre eine Zeile, das hier ist eine Zeile und ich habe jetzt irgendeine Variable und die fängt hier an und hört hier auf. Ja? Die geht also da wara, die geht also da hier rum. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich eigentlich erst die Zeile hier adressieren muss. Da starte ich den Hinterteil raus. Und dann muss ich die Zeile hier da adressieren und schneide den vorderen Teil raus und setze das Ganze zusammen. Das muss nicht ich vom Programm machen, das macht der Speichercontroller, der macht das. Aber das kostet mir letztendlich zwei Speicherzugriffe. Und aligned auf Neudeutsch oder ausgerichtet heißt, die Variable ist komplett, B zum Beispiel wäre jetzt aligned, weil die liegt hier komplett in einer Zeile drin. Brauche nur einen Zugriff und damit bekomme ich das Ganze. Datum, was ich wünsche. Okay, ja, die Spitzenrechenleistung ist einfach bestimmt durch eine Abschätzung, maximale Rechenleistung pro Kern mal Anzahl Kerne. Und jetzt sieht man zum Beispiel hier nochmal, das kann man damit also ein bisschen variieren. Ein Ruffler-Modell für zwei Generationen von AMD Opteron sind X2 und X4. Gleicher Prozessorsockel, gleiche Anzahl DRAM-Kanäle, heißt gleiche Speicherbandbreite, heißt für unser Ruffler-Modell, die Gerade hier geht genauso wie vorher. Ne? Vorher ging die also hier entlang und jetzt haben wir ein neues System und da geht die Gerade eben hier erstmal noch weiter für die Speicherbandbreite. Und ja, jetzt haben wir also hier einen besseren Prozessor. Ne? Hier den Barcelona, der hat doppelt so viel Kerne und hat auch eine doppelte SSE2-Spitzenperformance, also zwei SSE-Instruktionen pro Takt. Ist auch noch ein bisschen besser getaktet, 2,3 GHz versus diese 2,2. Und damit kriege ich etwas mehr als die vierfache Leistung hin. Ne? Also doppelte SSE-Spitzenperformance und noch ein bisschen höherer Takt. Und schon lande ich also ja, 2 mal 2, irgendwas x, nicht bei 64, sondern ein bisschen drüber. Gut, SSE, für was steht das? Das steht für, oh Gott, das ist eine Abkürzung in der Abkürzung, Streaming SEMD Extension oder sowas, mit anderen Worten. Das sind spezielle Einheiten im Prozessor, die heutzutage jeder Prozessor hat, auch mittlerweile sogar die eingebetteten Prozessoren von ARM, die speziell auf Vektoroperationen arbeiten. Also sie haben beide das Rechenwerk, nochmal ein spezielles Extra-Rechenwerk und da können sie auf Vektoren arbeiten. Ich zeige Ihnen dann nachher gleich mal ein Programmbeispiel dafür. Okay, ja, was mache ich jetzt mit diesem Ruflan-Modell? Und Ich kann also so ein Roofline-Modell erstmal da aufstellen, dann kann ich für meinen Rechner, dann kann ich also hier in meinem Kernel da gucken, wo bin ich denn da? Und Ziel ist es natürlich, mich möglichst nah hier an dieses Dach daran zu schieben, ne? Adding Ceilings to the Roofline. Und was könnte ich da tun? Verschiedene Maßnahmen. Ne? Ich könnte also versuchen, meine Instruktionen möglichst parallel auszuführen. Instruction Level Parallelism. Und SIMD, Single Instruction Multiple Data. Also ILP heißt meine Pipelines, die wir in Kapitel 1 kennengelernt haben, viele davon, und die alle möglichst effizient so auslasten, dass sie immer zu 100% hier am Anschlag arbeiten, also keine Hazards und so weiter. Und wenn Hazards, haben wir die alle schön vermieden, beziehungsweise wir könnten die Lücken füllen. Und SIMD, also das wäre, ILP können wir auch sagen, das ist die Parallelität der Zeit, dadurch, dass verschiedene Instruktionen meines Programms gleichzeitig angewandt werden. Und SIMD ist die Parallelität im Ort. Das heißt, ich habe jetzt also, wo haben wir es denn hier? SIMD steht für Single Instruction Multiple Data. Ich wende immer die gleiche Instruktion, die hier zum Beispiel, an, aber natürlich auch verschiedene Daten. Einmal hier, einmal hier, einmal hier, einmal hier, einmal hier, einmal hier. Und eine Vektoraddition. Ne? Das ist auch ein klassisches Beispiel für eine SIMD-Instruktion. Klar, ich habe zwei Vektoren. Vektor A, Vektor B und ich mache eine komponentenweise Addition. Und dann kriege ich mein Ergebnis Vektor C. Ne? Und immer die gleiche Operation, ein Plus, auf verschiedene Daten. Und da gibt es jetzt eben spezielle Einheiten im Rechner, die dann gleich auf mehrere Einheiten hier, auf mehrere Komponenten gleichzeitig von A und B diese Addition ausführen. Gut, damit kann ich also auch versuchen, möglichst nah an das Dach daran zu kommen. Oder eine gute Balance bei Fließkomma-Operationen, haben die Autoren da geschrieben. Eine gleiche Anzahl an Fließkomma-Additionen, Fließkomma-Multiplikationen, um da die Rechenwerke besser auszulasten. Oder Schleifen umstrukturieren, so dass ich pro Schritt Daten in gegebenen Einheitsgrößen ansprechen kann. Also so Unit Stride Memory Access, um beispielsweise eben solche Alignment-Probleme dazu vermeiden. Dann Speicheraffinität, was heißt das? Das ist interessant bei Multiprozessor-Systemen, also Multiprozessoren, die selber wiederum aus Multicores aufgebaut sind. Da werde ich nachher gleich ein Bildchen zeigen. Da hat also jeder Prozessor, also eigentlich, wenn Sie den Rechner aufschrauben, sind Sie, ja, das sind meine DRAM-Speicher, schon meine Riegel, passt alles. Tatsächlich ist es aber so, wenn Sie ein Multiprozessorsystem haben, das sehen Sie gar nicht, wenn Sie da scharf reingucken, dass diese DRAM-Riegel ein bisschen aufgeteilt sind. Das sind auf eine, können Sie bevorzugt bei dem einen Prozessor zugreifen und auf dem anderen Riegel bevorzugt mit dem anderen Prozessor. Das heißt, so das klassische SMP-System, Shared Memory Multiprozessoren, wo alle Prozessoren in gleicher Berechtigung auf die Speicher zugreifen, haben sie eigentlich nicht mehr, sondern sie haben eigentlich heutzutage fast nur noch diese NUMA-Systeme, Non-Uniform Memory Access. Diese Klassifikation mache ich mir noch Zeitblatt, aber ich glaube, dieses Jahr bleibt durchaus Zeit, nochmal im letzten Kapitel 4. Und genau, und ich zeige Ihnen das nachher an dem Bildchen. Jetzt ist es vernünftig, das so zu organisieren, dass ein Multikern auf die Speicherchips zugreift, die ihm zugeordnet sind. Er kann auch auf die anderen zugreifen. Allerdings muss er dann den Umweg gehen über den anderen Prozessor beziehungsweise über den Speichercontroller des anderen Prozessors. Und das kostet Zeit. Ne? Oder ein Software-Prefetching, eben also Daten durch entsprechende Befehle lange vor eigentlichen Gebrauch ansprechen und dadurch in Cache laden. Gut, was soll das Ganze jetzt mit dem Roofline? Das mündet jetzt in dieses Bildchen. Also angenommen, hier habe ich also wieder mal ein 2D-Modell. Hier die erreichbare Leistung, ausgedrückt in Gigaflops pro Sekunde. Und hier die operationelle Intensität oder von mir aus die arithmetische Intensität, was auch immer. Je nachdem verschiebt sich das dann hier halt unten auf der X-Achse ein bisschen. Ja, und dann hätte ich erstmal hier TLP. Für was steht TLP? Thread Level Parallelism. Also ich habe da halt 3, 4 Threads oder was auch immer und die laufen alle auf diesen verschiedenen Kernen erstmal. Dann habe ich da schon mal ein bisschen Parallelismus. So, jetzt versuche ich mit SIMD oder ILP meine Leistung zu erhöhen. Und damit schiebe ich das Dach hier ein bisschen weiter nach oben. So, da wäre die erste Maßnahme. Die zweite Maßnahme wäre Floating Point Balance. Ich schaffe es irgendwie, meine Rechenwerke, meine Fließkommarechenwerke besser auszulasten. Und auf die Art und Weise schiebe ich das Dach da immer ein Stückchen weiter nach oben mit der Zielsetzung, irgendwann mal auf dem kompletten Anschlag, der jetzt hier bei 16 Gigaflop pro Sekunde liegen würde, anzukommen. Ne? Okay. Ja, und dann könnte ich das Ganze aber auch versuchen, bei der Speicherbandbreite noch irgendwie zu verbessern. Da hätte ich hier links eben auch meine maximale Speicherbandbreite, die ich erreichen kann, mit Stream. Programm Stream habe ich es gemessen. Oder von mir aus habe ich einfach mal das entsprechend hochgerechnet. Ja, und so, jetzt mache ich Unit Stride Accesses Only. Also das Alignment habe ich zumindest schon mal da hinbekommen. Dann bin ich hier. Jetzt baue ich mein Programm noch so um und mache Memory Affinity. Also, dass freundlicherweise immer nur ich möglichst auf die DRAM-Riegel zugreife, die mir zugeordnet sind. Aha, dadurch wird meine Speicherbandbreite besser. Und das heißt, ich verschiebe also diese Kurve ein bisschen nach links. Und dann, jetzt mache ich nochmal Software Prefetching. Dann verschiebe ich das nochmal ein bisschen nach links. So. Um dann halt möglichst nah immer an den Anschlag dazu kommen. An das, was maximal möglich ist. Maximal möglich bei der Speicherbandbreite, maximal möglich hinsichtlich der Rechenleistung. Okay, schön. Jetzt vereinen wir mal diese beiden Grafiken und dann kommt das hier raus. Ne? Und falls wir uns dann im Februar oder März oder irgendwann mal treffen zum Zwiegespräch, ne, wo ja noch so ein Dritter mit dabei sitzt, der aufschreibt, also spricht bei der Prüfung, dann könnte es sein, dass ich Ihnen das da hier vorlege und Sie müssen mir das dann halt erklären, was das da bedeutet. Ne? Okay, was bedeutet das jetzt da? Also da sind jetzt diese beiden Dinge vereint und jetzt habe ich hier wieder, was lese ich jetzt da ab, meine beiden Kernels? Ne? Ich lese da Folgendes ab. Angenommen, ich bin jetzt hier beim Kernel 1, beim halben Flop pro Byte. Okay. Und das hier, Unit Stride Access, habe ich gemacht, wunderbar. Ne? Und TLP, also nur Thread Level Parallelismus mit OpenMP, da ein bisschen was parallelisiert. Flop, zack, dann bin ich also hier. Okay. Und jetzt fange ich an und, aha, nehme mein Programm her und baue SIMD ein. Wäre mir klasse, baue ich SIMD ein. Damit kann ich also meine Leistung hier vom Dach von da nach oben verschieben. Welche Kurve gilt jetzt, also lassen Sie jetzt nicht verwirren, ne? Für den Kernel, wenn ich nur Unit Stride Access habe? Ich maß mal mit dem Finger entlang, schaue auch in die Kamera. Ne? Hier geht's hoch und da geht's weiter. Ne? Ich laufe nur mit dem Laserpointer entlang. Also dann gilt diese Kurve hier, zip, zip, die gilt hier. Und mein Kernel ist hier. Ja, und ich habe einen Schweiß in meines Angesichts stundenlang programmiert, um da SIMD einzubauen und messe das Ganze und stelle fest, hoppla, bringt null. Was ist denn jetzt los? Ne? Warum? Manchmal ist es speicherbegrenzt. Ne? Ich habe jetzt schön da optimiert und habe gesagt, ja, jetzt lad mal hier die SSE-Einheiten und freu dich, dass du die hast, nutzt die aus, aber die kommen da gar nicht an. Weil der Kernel einfach nicht genügend operationelle Intensität hat, um jetzt diese Vektoreinheiten auch wirklich auszunutzen. Das heißt, ich habe eigentlich an der falschen Stelle optimiert. Ich hänge hier immer noch fest. Ja, die Kurve verläuft jetzt so, nützt mir gar nichts, weil ich habe hier immer noch den Schnittpunkt. Also was muss ich tun? Ich muss versuchen, vielleicht mit Memory Affinity was zu machen. Das heißt, in dem Moment schiebt sich die Kurve hier nach links und wenn ich jetzt Memory Affinität und ILP oder SMD habe, ja, dann bringt's was. Dann habe ich zumindest schon mal was für da was getan, dass ich aufgrund dieser besseren Maßnahme bei der Bandbreite eine höhere Leistung erziele für den Kernel 1. Okay, ja, und für den Kernel 2 heißt es eben, Genau, da würde jetzt sagen wir mal am Anfang die Käufe hier gelten, Units Right Access, GLP only. Dann sagen sie sich, ich könnte mal ein bisschen in die Bandbreite investieren. Ne? Versuchen wir Memory-Affinität hinzubekommen, Speicheraffinität und Software Prefetching, also vorausschauendes Laden machen wir auch. Wunderbar. Dann gilt jetzt die Käufe hier, zack. Hier. Ja. Hier geht's los. Ja, aber der Anschlag ist leider schon hier. Bringt mir überhaupt nichts. Ne? Ich habe wieder an der falschen Stelle optimiert. Ich habe den Speicherzugriff versucht zu optimieren, aber der ist gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass der Prozessor so lange rechnet auf die Daten. Also ich muss versuchen, erst einmal hier was zu tun. Ja? Okay, haben Sie das jetzt soweit verstanden? Und so erklären Sie mir das dann und dann bin ich glücklich. Also was das damit auf sich hat, dann, ich lege Ihnen halt das Bild vor, ne? Dann erklären Sie schon mal, was heißt Operation, dann frage ich halt wahrscheinlich, was ist operationelle Intensität und so weiter. Und dann fangen Sie halt an zu erzählen und ich nicke oder ich sage nö und frage nach. Okay, gut, ja. Und hier ist es jetzt mal gezeigt worden, Demonstration und Anwendbarkeit in dem Buch. Also das Beispielchen, was jetzt kommt, ist dann zur Illustration. Und wenn Sie das dann selber durcharbeiten, um da besser noch ein bisschen Gefühl zu bekommen, in den Übungen sollen Sie dann auch mal Rufline bestimmen. Und da hätten wir jetzt also dieses System hier, da haben Sie verschiedene, angewandt für verschiedene Multicore-Architekturen, für vier verschiedene Fließkomma-Kernels und so ein Xeon-System, also ein Intel-Server, dann noch so was Älteres, noch von Sun, Basis von Spark, Niagara, das waren also so die ersten SMT-Prozessoren, die hat die Sun eigentlich aufgelegt. Also was heißt die ersten? Das waren zumindest die schon achtfach Threads boten, also achtfach Parallelität. Da waren die anderen noch bei 2. Und das hier, dann den Cell, den haben die auch noch mit reingenommen. Und das hier, diese Grafik hier. Im Buch sind für alle vier solche Bildchen da drin. Ich habe jetzt nur das eine hier reingenommen. Also für den AMD. Ja, und es wäre jetzt also so ein System hier. Ein Opteron, vier Kerne mit 512 Kilobyte L1 Cache. Und wenn da was verdrängt wird, deswegen steht hier Victim, dann landet es automatisch, dann fliegt es nicht raus, sondern es wird automatisch, deswegen Victim, in den 2 Megabyte L2 Cache, der 32-fach hier ausgelegt ist, gespeichert. Genau. Dann haben wir hier diesen Crossbar und dieses SRI, das ist sozusagen noch eine Logik. Also Crossbar ist ein Kreuzschienenverteiler, der erlaubt uns jetzt also entweder hier rumzugehen oder da runter auf den Memory-Speicher-Controller und die können dann auf die DRAM-Module zugreifen. Oder aber ich gehe mit dem Crossbar, eben das war dieses hier, diese Memory-Affinität, ne? Könnte eben sein, ja, falls der Speicher hier nicht reicht oder was auch immer, dann greife ich auf den Speicher hier zu. Das sind unsere Speicherriegel, die wir im System drin haben, die wir da so reinstopfen. Und wenn der jetzt hier auf das andere Paar zugreifen muss, dann geht er halt hier rüber. Das geht auch, aber es ist offensichtlich, dass es länger dauern wird, wenn er hier zum Nachbarspeicher zugreift, als wenn er hier auf den ihm selbst zugeordneten Speicher zugreift. Okay. Ja, Hypertransport, das ist dann noch die Schnittstelle, um diese zwei Prozessorkerne hier, diese zwei Prozessoren, die selber aus dem Vierkern, die jeweils aus dem Vierkernprozessor bestehen, miteinander zu verknüpfen. Ja, gut, passt ja noch. 5 vor 12. Was? 5 vor 11. Ja, okay. So würde das jetzt aussehen. Dann schauen wir uns doch mal an, wie sieht ja jetzt da so die entsprechenden Einheiten aus. Also dieses Intel-System kann 8 Threads auf 8 Kernen ausführen, hat 2 Sockets. 2 Sockets heißt, ich habe also 2 Prozessorsockel. Ja, jeder Prozessor hat also 8, kann 8 Kerne, hat 8 Kerne, macht 16 und 16 mal 2,33 und dann nochmal mit 2 Gigaflops, also dass 2 Fließkomma-Operationen maximal rauskommen, ergibt es dann eben 2 mal 2 mal 8. Ja genau, mal die Takt, Zeit, genau, 8 mal 2, 2 Fließkommaoperationen sollen auf einmal rauskommen. Nochmal mal 2 sind wir 32 und 32 mal 2,33 ergibt die 75. Das wird jetzt einfach errechnet, maximal, was mein Rechner denn da schafft. Ne? Ich mache mal diese Rechnung noch ein bisschen da noch mal hin. Also damit Sie da drauf kommen, auf wie viel der da schafft, wie die Zahl da 75 zustande kommt. Also 2 mal 2 Sockets, 2 Prozessoren, 2 Sockets sind die 2 Prozessoren, dann haben wir, was haben wir, genau, ja klar, 8 Kerne, 8 Kerne und 2 Flops pro Takt. Und wie schnell sind wir, wenn wir das Ganze hier nochmal multiplizieren, mal die 2,3 Gigahertz, 2,33 Gigahertz. Und das ergibt dann letztendlich die 75 Gigaflops. Okay. Naja, und wie könnte man jetzt die Bandbreite ausrechnen? Naja, die Bandbreite rechnen wir so aus, dass wir sagen, wir haben jetzt die RAM-Module, die RAM-Module und die schaffen 66 MHz. Nochmal hinten wieder ein bisschen Licht, dann sehen wir das besser. Was? 667 MHz, genau. Also mit der Taktrate greife ich auf meine Speichermodule zu. In dem Fall sollen das hier 32 Bit sein. Und das miteinander multipliziert, sollte dann nach Adam Riese genau die 2,0 mal 10 hoch 6 Byte pro Sekunde ergeben. Okay, ja, mal ausrechnen, das sollte ungefähr hinkommen. Naja, 6 mal 32 ist schon irgendwas mit 180 und so weiter. Und dann kommt nochmal ein Drittel dazu. Dann tasten wir uns da so langsam an die 2 heran. Ja, und genauso kann man das jetzt eben auch für die anderen Einheiten hier machen. Und dann kriegt man und dann schauen wir uns die 4 Kernels an, die da untersucht wurden. Das war also eine spärliche Matrix-Vektor-Multiplikation. Hier sehen Sie jetzt schon operationelle Intensität. Also die ist jetzt nicht mehr eindeutig bestimmt anhand eines scharfen Hinschauens auch ins Programm, wo mehr oder weniger die Mathematik abgeschrieben ist, sondern die wurde jetzt hier schon ein bisschen gemessen. 0,17 bis 0,25. Dann hier, das ist Lattice-Boltzmann, will das jetzt nicht vertiefen. Das ist im Prinzip ein Stencil im Stencil. Lattice-Boltzmann nimmt man für so Strömungssimulationen. Lehrstuhl 10 macht da recht viel. Ne? Und das wäre also Stencil im Stencil. Das heißt, hier selber, das hier wäre nochmal Zustandsautomat. Das ist sozusagen zweifach in sich geschachtelt. Okay, dann hätten wir ein Stencil. Der Stencil sollte dann auch, ja, so ist es auch, schon mal, der rechnet ein bisschen weniger als der Lattice-Boltzmann. Der hat demzufolge auch schon mal eine geringere operationelle Intensität. Und mit die höchste operationelle Intensität hätte jetzt eine dreidimensionale Fourier-Transformation, die Sie zum Beispiel brauchen, um Signal zu analysieren. Seit Fourier weiß man ja, dass alle Signale im Prinzip durch eine Überlagerung von Sinus- und Cosinus-Funktionen dargestellt werden können. Und wenn ich eine Fourier-Transformation ausrechne, rechne ich mir genau die Amplituden von verschiedenen Sinus- und Cosinus-Signalen aus. Und mit denen kann ich dann im Fourier-Raum dann da noch Dinge machen und so weiter, abschneiden. Und das ist die Basis, schneide ich dann welche ab, das ist dann die Basis für eine Datenreduktion. Und darauf beruhen alle unsere Codecs, alle unsere MP3-Player, JPEG und so weiter, was wir da alles so haben. Okay, und dann schauen wir uns das jetzt halt mal an für den AMD Opteron X4. Mit anderen Worten, wir landen da bei der Peak Performance AMD, den haben wir schon gehabt, ne, bei 74 Gigaflop und hier mal bei 2 mal 10 hoch 6 Gigabyte pro Sekunde. Schauen wir, ob das stimmt. Aha, ja, Peak, Peak Double Performance sind wir also hier, das ist logarithmisch aufgetragen, das müssten dann wohl die 75 sein. Und hier bei der 1 habe ich gesagt, gehen wir hoch. Ne? Und das, was wir hier da drüben dann sehen, da können wir dann gleich auch unsere maximale Speicherbandbreite ablesen. Und die ist jetzt hier nicht mit Stream bestimmt worden, also mit einem Messprogramm, sondern die wurde halt einfach errechnet aus dem, was ich maximal aus meinem DRAM-Pool rausbekomme. Und wenn ich natürlich ständig 32 Bit rüberziehe, dann rechnet er halt aus, dass das maximal die 10, 2 mal 10 hoch 6 Byte pro Sekunde sind. Okay, naja, und jetzt sehe ich halt, was ich machen kann. Beim Stencil bin ich hier, bei der Boltzmann bin ich hier, bei Fourier-Transformation über eine Größe von 512 hoch 3 bin ich hier. Und das kommt mir jetzt ein bisschen komisch vor, das nehmen wir jetzt einfach mal hin. Bei einer beim kleineren Größe 128, könnte vielleicht ein Schreibfehler sein, ist er hier eine höhere operationelle Intensität. Ich hätte das jetzt eher andersrum erwartet, aber sei es drum, das ist jetzt einfach mal ein Detail. Wichtig ist jetzt, je nachdem, wo ich mit meinem Kernel bin, ne, und hätte da also, und dann kriege ich raus, was ich hier mit den einzelnen Maßnahmen schaffe, und dann kriege ich raus, wo kann ich jetzt optimieren. Ja, zum Beispiel, klar, wenn ich hier bei der Fourier-Transformation bin, dann brauche ich also da drüben eigentlich gar nicht erst anfangen. Da fange ich gleich an, SIMD-Einheiten zu nutzen und solche Dinge zu machen. Das ist also das, was ich jetzt hier daraus ablese. Ja. Und damit dient es also so in erster Näherung, dieses Ruflan-Modell ist jetzt nicht bloß so ein reines theoretisches Konstrukt, was man sich anschaut, sondern nein, es hat schon wirklich einen praktischen Nutzen. Ich könnte das jetzt hier aufstellen und dann je nachdem an meinem Kernel kann ich dann als erstes sehen, wo drehe ich denn, welche optimierende Maßnahme mache ich denn. Dann habe ich halt meinen Ruflan und so weiter. Fertig, schauen wir uns das mal hier an. Jetzt, was hat er denn hier jetzt bestimmt? Also Peak Performance liegt ja bei 75 und hier bei 8 Kernen war er ungefähr hier bei 16 und genau, ach nein, das war für Lattice Boltzmann. Genau, Lattice Boltzmann, LPHMD, dann schauen wir halt mal bei Lattice Boltzmann. Aha, bei Lattice Boltzmann kommt er hier ungefähr knapp bei über 16 raus, laut dieser Kurve und das ist jetzt tatsächlich gemessen gewesen. Da kommt er also hier bei 14 raus. Also war ein bisschen schlechter. Na, ist klar, dass er, Moment lang, stopp, dass er hier, dass er hier besser sein muss, weil das ist das theoretische Maximum, was er hier erreicht. Ne. Okay, ja, letztendlich wollten Sie dann also mit dieser Kurve halt die Nützlichkeit Ihres Modells beweisen, indem Sie sagen, das ist das, was ich theoretisch, ohne dass ich großartig hier jetzt gemessen habe, feststellen kann, was kann ich erreichen. Und dann haben sie nachgewiesen durch ihre Messung, ja, ich komme da schon ziemlich nah genug ran. Okay, jetzt noch wollte ich Ihnen noch zwei Dinge zeigen. Angenommen, ich möchte jetzt zum Beispiel für meinen Rechner hier die Ruflan bestimmen. Ne? Was mache ich da? Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Da gibt es so ein Programm, CPU-ID, das können Sie sich einfach runterladen und der führt dann da mal eine Identifikation von Ihrer CPU aus. Gibt es da schon ein Update, das habe ich jetzt nicht installiert. Und dann sagt er Ihnen, aha, Sie haben eine Broadwell, da kommen wir jetzt dann gleich drauf, eine Broadwell-Mikroarchitektur, ein Core i7-5600. Und ja, das ist ein sparsamer 15 Watt, ne? 15 Watt, das geht hier für so ein Desktop-System, das ist mein Socket, das ist dann zugleich auch der Hinweis für den Chipsatz. Und ja, jetzt steht hier Intel Core, natürlich nochmal i7-5600, at 2,6 GHz. Ich habe zwei Kerne, warum steht hier vier Threads? Weil der SMT macht, also der kann zwei Threads auf einem Kern ausführen. Ja, kommen wir nachher nochmal drauf. Und da sagt er mir auch gleich, was ich an den Caches, 8-fach, 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 16-fach, ne, mein Level-3-Cache ist 16-fach. Und den gibt es zweimal, den L1 und den Level 2 Cache. Warum? Ja, weil ich zwei Kerne habe und es gibt einen L1 Data Cache und einen L1 Instruktions Cache für jeweils die beiden Kerne und auch einen Level 2 Cache für die jeweils beiden Kerne. Und der hier ist gemeinsam, deswegen gibt es den nur einfach. Ja, wenn ich jetzt also meine Peak Performance ausrechnen möchte, was maximal möglich ist, dann multipliziere ich einfach die 2 mal meine Frequenz und okay, das jetzt auch noch raus und mal der und schau noch hin, wie viel Fließkomma-Operationen er gleichzeitig berechnen könnte. Da gibt es ja noch so ein Bildchen, kommen wir nachher nochmal drauf. Okay, das kriege ich jetzt hier dann tatsächlich doch nicht raus. Wie viele Ports das er hat, was heißt Ports, das sind jetzt nicht die Anschlüsse für das Serielle, sondern Intel bezeichnet die Anzahl der Rechenwerke, die sie haben, als Port. Wenn ich die dann auch noch weiß, multipliziere ich das damit, weil die kriege ich dann mal, ich gehe davon aus, ich kriege schon bei jedem Tag beim Port was raus, ne? Wenn der Realität dann nicht stimmt. Aber es wäre das Maximale und dann kriege ich meine maximale Rechenleistung raus. Und wenn ich wissen möchte, wie toll ist mein Speichersubsystem, dann schaue ich danach, aha, DRAM Frequency 798 MHz. Naja, dann nehme ich die 798 MHz her. Jetzt habe ich ein 64-Bit-System, multipliziere die miteinander. Und schon kriege ich meine Peak Performance raus für die Speicherbandbreite. Und schon könnte ich zumindest in erster Näherung mir für meinen Rechner ein schönes Rouflan-Modell mal hinmalen. Ja. Okay, und alle Theorie ist grau. Jetzt möchte ich Ihnen noch ein bisschen, der Johannes wird das in der Rechnerübung dann auch noch mit einbauen. Und das da kommt nicht dran. Ja, da hat man also jetzt noch diese Maßnahmen da gezeigt. Ne? Ich habe es Ihnen gezeigt. ILP oder SIMD, ja, wie könnte man das jetzt erreichen? Da schauen wir uns jetzt tatsächlich mal ein praktisches Beispiel an. Und zwar das hier nicht, das kommt nachher in der Vorlesung oder auch bei Ihnen heute noch, wahrscheinlich nicht mehr. Aber dann nach Weihnachten. Ziemlich groß jetzt hier. Ne? Nee. Ansicht, Zoom, Control Nummer, halt den da hier bitte. Hier kann man ja reden. Okay, können Sie es noch lesen ganz hinten? Ja, wird noch. Okay, da habe ich jetzt ein Programm geschrieben. Nee, ich habe es nicht geschrieben. Mein ehemaliger Doktorand Andreas Schäfer hat es geschrieben. Und das vereint jetzt Folgendes. Das will ich jetzt dann Ihnen mal zeigen. Gehen wir mal hier nach unten. Wir führen drei Benchmarks aus für eine, vielleicht doch einen kleinen, oder? Wir führen,
gibt es einen Night Mode oder nicht? Kann ich das besser sehen, weil die schwarze Schrift mit dem weißen Grund ist irgendwie nicht so, gerade die helle Schrift.
Na gut. Jetzt wird es schwierig da.
Naja.
Ah, schade. Ich glaube, das wird uns wahrscheinlich auch nicht weiterhelfen hier, ne, oder? Mein Lieblingseditor. Nee, so nicht. Ah. Das soll ich eigentlich mal ändern. Ja, es ist, Sie sehen, ich bin erfinderisch. Ne? Einmal Example, einmal Beispiel. Ja. Das ist besser? Ja, ist besser, ne? Ja, das ist besser. Ja, dann nehmen wir auch meinen Lieblingseditor. Mein Lieblingseditor. Hier, dieses Ding ja nicht schaut, geht so. Ah ja, gut, das ist dann auch schon das Größere. Ja, gut, okay. Ja, da führe ich jetzt drei Additionen aus. Ne? Und zwar einmal eine skalare Addition Über einen Vektor der Größe 2048, hier 4096 und hier 8192, also 8K, 4K, hier 2K. Und das Experiment wiederhole ich 1 Million Mal. Ich werde dann also immer eine Messung machen, werde es 1 Million Mal machen und am Ende die Zeitmessung durch 1 Million dividieren, damit ich die Durchschnittsberechnung bekomme. Okay, dann machen wir das doch mal. Allerdings, und Sie sehen also, einmal heißt es Benchmark 1, Benchmark 2, Benchmark 3. Dann schauen wir doch mal in Benchmark 1 und Benchmark 2 da rein. Geh nach oben, Herrgott. Ich hasse es, da muss ich mal da rüber gehen. So, dann schauen wir mal bei Benchmark 1 rein. Ja, Benchmark 1. Ja, Benchmark 1 macht Folgendes. Der legt sich erst einmal hier zwei Felder an, der Größe M plus 2 plus 8. Das will ich nicht weiter vertiefen. Der macht einfach Folgendes. Ne? Hat sich der Andreas da mal so ausgedacht. Er holt sich ein bisschen mehr Speicher, um sicher zu sein, dass er jeweils immer auf die einzelnen Zahlengrenzen adressiert. Heute ist sie schon ein bisschen mehr zur Sicherheit mal, so viel wird er dann gar nicht brauchen. Und jetzt rechnet er hier aus über diese Logik, über diese Modulator-Operationen. Versuchen Sie das jetzt. Ich habe Ihnen das Programm mal hochgeladen. Schauen Sie es da mal scharf an. Ich will es jetzt nicht mal erklären. Weil ich erzähle Ihnen nur Folgendes. Mit dieser Akrobatik schafft er es, sein Array immer auf vielfachen von 16 beginnen zu lassen. Was? Moment, Hex ist Blödsinn. Meilen. Ja. Also da fängt das Array fängt entweder hier an, Begin Array, oder hier. Und es sind long, double, also 8 mal 8 Byte. Mit anderen Worten, es sind immer genau 64 Bit. Von hier nach hier sind es 64 Bit, von hier nach hier sind es 64 Bit, von hier nach hier sind es 64 Bit. Und warum diese ganze Übung? Damit er sicherstellt, ja, mal ein Geschmiere hier von vorhin, dass wir eine Speicherzeile, und die ist genau 64 Bit breit. Er stellt jetzt damit sicher, dass seine Komponenten in dem Vektor immer genau in einer Speicherzeile abgelegt sind. Ja. Da ist das Adresse, Byte-Adresse 0 und hier ist es dann die Byte-Adresse, die mit 1-0 beginnt. Genau, hier genau 8 Byte drin. Genau 8 Byte. Und dann sollte ich natürlich hier auch bei bei 8 sein. Klar, bei 8 bin ich hier. Blödsinn. Dann haben wir eine Folge gemacht, bei 8. Und hier bin ich dann bei 1-0. Okay, klar, für was das dient. Also, dass ich das ausgerichtet habe. Ne? Dass ich nicht genau das Problem habe, ich muss zwei Speicherzugriffe machen, um so eine Variable zu holen. Also, das ist die ganze Akrobatik, die er hier macht. So, und jetzt sagt er, jetzt initialisiert er den Vektor 1 mit irgendwas, macht dann eine Zeitmessung, drückt sozusagen auf die Uhr. Und dann sagt er hier, wiederholt er das Ganze nämlich 1 Million Mal. Das ist das, was wir vorhin hier übergeben haben, Repeats beim Benchmark. Ja. Und jetzt macht er eine skalare Addition zwischen Weg 1 und Weg 2. Weg 1 und Weg 2 hat er sich hier geholt. Den Weg 1 initialisiert er. Und was er noch macht ist, ja, dann schauen wir mal in diese skalare Addition da rein. Add Scala. Oh, das ist weiter oben. Tja, Add Scala macht nichts anderes, als dass es Source und Target hernimmt. und die miteinander addiert. Also eine ganz normale Addition auf der CPU. Okay. Nichts Spannendes.
Okay. Und so, jetzt muss ich hier wieder runter. Und dann vertauscht er noch die beiden Vektoren miteinander, Weg 1 und Weg 2, sodass er nachher Weg 2 plus Weg 1 macht. Er muss hier eine Veränderung machen. Wissen Sie warum? Weil das Ganze wird dann mit minus O3 übersetzt. Also das heißt, dass der Compiler auch selber optimiert. Und der würde nämlich Folgendes machen. Der Compiler ist schlau. Und der merkt, der rennt hier 1 Million Mal durch, stellt er fest, der verändert doch da gar nichts. Dann läuft er nämlich nur einmal durch und die Messung geht kaputt. Sie sind rasend schnell fertig und es kommen ganz komische Zahlen raus. Der optimiert es weg. Ne? Da können Sie hier 3 Millionen reinschreiben, der läuft trotzdem bloß einmal durch, weil er feststellt, dass der nie was anderes macht. Der Programmer macht nie was anderes. Hier einfach durch das simple Vertauschen haben sie ihn schon ausgetrickst. Jetzt läuft er wirklich 1 Million Mal durch. Okay. Ja, und dann am Ende drückt man wieder auf die Stoppuhr, geht Universal Time und dann ja, hält er das hier fest. Und mit dieser Funktion, die auf die geht jetzt auch nicht weiter ein, rechnet er dann einfach aus, wie viele Gigaflops pro Sekunde das tatsächlich sind anhand der gestoppten Zeiten. Okay, ja, und dann gibt es noch einen Benchmark 2. Der sieht eigentlich ganz genauso aus. Der einzige Unterschied ist, dass hier jetzt steht @SSE. Jetzt schauen wir mal in SSE rein. @SSE, was treibt er da? @SSE, da kommen jetzt plötzlich seltsame Dinge ins Spiel, nämlich hier, underline, M128D, PuffSD, PuffD. Jetzt muss ich doch noch mal ein bisschen hier was an die Tafel hinschreiben. Was ist das? Das sind die speziellen SSE-Register. Also wie ich Ihnen gesagt habe, so ein Prozessor hat spezielle Vektoreinheiten mittlerweile drauf. Und dafür hat er spezielle Register. Ja. Er hat hier seinen Speicher. Und jetzt hat er, da hat er natürlich seine anderen Register, aber jetzt hat er hier diese SSE-Register. Und in diese SSE-Register schreibt er sein Feld, eigentlich hätte ich das gleich von hier drüben noch malen können, schreibt er sein Feld da rein. Und zwar für S und Target, Source und Target. Genau, der macht immer Folgendes. Er kann nicht, also das kann er nicht, er kann nicht Vektor 1 plus Vektor 2 gleich Vektor 3 rechnen, das kann er nicht. Einer der beiden Quellen muss immer auch das Ergebnis sein. Das heißt, er rechnet hier jetzt Source plus Target und das Ergebnis landet wieder in Source. Nee, jetzt landet in Target, Blödsinn. Darum heißt es ja Target. Also Source plus Target ist gleich Target. Ja. Und da lädt er die hier rein. MM, Load, PD, wo ab der Adresse im Speicher bitte, Source, und hier ab der Adresse in Target, lädt er die in diese speziellen Puffer rein. Ja, das sind diese SSE-Register. Da lädt er die rein und da unten ist ein spezielles Rechenwerk, mein SSE, ja, Vektor-Rechenwerk. Und das sieht also so aus, den teile ich jetzt nochmal auf von mir aus. Ne? Der hat 128 Bit hier und 128 Bit hier. Und jetzt kann ich Folgendes machen. Ich kann hier 8 Bytes sind 64 Bit, ne? Genau. Das heißt, ich kann in ein solches Register 2 Float-Werte, 2 Double, mit doppelter Genauigkeit reinschreiben. Die kann ich da reinschreiben. Hier und hier. Und dann wird gleich der mit dem addiert und der mit dem. Und zwar mit diesem Befehl. Mit diesem Befehl mmaddpd-puffs-s schreibt er das nach puff-target und dann holt er das aus den SSE-Registern wieder in normalen Speicher zurück. Kapito? Verstanden? So funktioniert das. Ne? Okay, und ihr könntet das jetzt auch unterteilen, die sind immer 128 Bit breit. Jetzt könnt ihr auch auf Float rechnen. Float sind 32 Bit, dann kriegt ihr hier 1, 2, 3, 4 Float-Variablen unter und hier auch 1, 2, 3, 4 und kann gleich 4 Vektorkomponentenpaare auf einmal berechnen. Wir gehen dann alle hier unten rein. Soweit klar? Ja, oder er könnte sich sogar einen Short definieren mit 16-Bit-Integer. Dann passen 8 Stück rein und dann kann er 8 Short-Integer-Vektorpaare auf einmal berechnen. Kann sich lohnen, ne? Okay, und jetzt setzen wir nochmal eins drauf. Das macht er genau hier bei addSSD2. Okay, und dann der letzte Benchmark, der Benchmark 3. Da steht dann addSSE mal underline 4. Was passiert da? Das ist auch die Vektoraddition, aber jetzt kommt noch was hinzu. Oh Gott sei Dank passt das gerade noch in das Fenster rein. Das ist schön, da müssen wir nicht scrollen. Jetzt macht er noch ein vierfaches Aufrollen der Schleife. Er macht ein vierfaches Aufrollen der Schleife. Das ist ein Blödsinn. Jetzt rollt er die Schleife viermal auf. Warum? Er spart sich damit nochmal, er reduziert die Anzahl der Operationen, die er auf der Schleifenvariable ausführen muss. Dazu muss er natürlich jetzt gleich viermal solche Puffer vorsehen. 1, 2, 3, 4. Ja. 1, 2, 3, 4. Fürs vierfache Aufrollen. Da werden sie alle geladen. Und zwar hier Source, hier Target, hier werden sie addiert und hier werden sie zurückgeschrieben. Und demzufolge gehe ich jetzt hier, weil ich ein vierfaches Aufrollen der Schleife habe. Und das sind jeweils immer 2 Einheiten. Warum? Geht es immer um 2 nach vorne? Weil ich rechne mit Float, 8x8, mit Double, 8x8 Byte, macht 64 Bit. Aber ich rechne gleich 2 auf einmal, weil ich ja 128 Bit breite Register habe. Und das ist noch eine ältere Maschine gewesen, wo er das geschrieben hat. Mittlerweile sind die 512 Bit breit. Bei den neuesten SSE-Einheiten. Und, oder? Ich glaube schon, ne? Also 512, glaube ich, ist jetzt schon aktuell. Und deswegen geht es hier immer um 2 weiter. Und deswegen wird hier die Schleife gleich immer um 8 erhöht. Ne? Also pro Iteration rechnet er gleich auf 2 Komponenten und vierfach rollt er es auf. Also ergibt es 8. Deswegen muss ich hier gleich immer um 8 aufaddieren. Also das Programmchen ist im Stud-on. Und zwar unter. Wo haben wir es denn? Ah, Multicorn-Rufler-Modell. Ah ja, bei der Gelegenheit. Ich habe das vorhin kleiner gemacht. Da ist. Das Einstellungen, ne Moment. Okay, Stud on Terror, ja genau. Da ist das Beispiel, SSE Example Vorlesung. Das hier ist nochmal ein Artikel zu dem Rufline, wo die ganzen Weisheiten aus der Vorlesung mehr oder weniger zusammengefasst sind. Und ja genau. Das ist nochmal so ein Anhang, wie man so Speicherbandbreiten, operationelle Intensität berechnen kann bzw. abschätzen. Ein ganz einfaches Beispiel habe ich Ihnen jetzt schon gezeigt. Ich rufe einfach mal CPU-ID auf und gehe von der maximalen Speicherbandbreite aus und so weiter. Und das hier, das ist der Artikel noch 1000 Core-Chips von der Frau Borka, der Ex-CTO von, nicht, das ist die aktuelle, die ist immer noch die Chefin, für den technischen Bereich bei Intel. Und da kommen die Weisheiten raus, die ich Ihnen letzte Woche in diesem Diagramm da gezeigt habe. Mit diesem Balkendiagramm, das ist da alles, das steht alles da drin. Könnt ihr das alles nochmal nachlesen. Und jetzt wollen wir doch mal wissen, was tatsächlich passiert. So, dann machen wir das doch mal wieder klein. Okay, das sind meine Beispiele, ne? Also das ist dann jetzt dieses Beispiel. Und ach so, ja, übersetzen tun Sie das Ganze mit. Ne, bleib hier. Da oben steht es drin. Ja, müssten Sie gar nicht mit dem C++, weil es ist normales C. Also GCC oder G++ minus MSSE3 müssen Sie noch mit angeben, damit er diese Vektoreinheiten dann auch unterstützt. Dann minus O3 für die optimale Optimierungsstufe, so dass es auch ein fairer Vergleich ist zu dem normalen Skalaren addieren, dass er hier auch optimiert, was geht, auf mehrere Kerne zum Beispiel. Und ja, und dann einfach das Programmchen. So, und dann führen wir es doch jetzt mal aus. Habe ich das nochmal irgendwie übersetzt? Nee, habe ich nicht übersetzt. Aber Sie glauben mir, dass ich es so übersetzt habe. Ne? Dann. Jetzt ist es A-Out. Kann sein, dass das jetzt ein anderes Programm ist, aber ich habe es doch gestern probiert. Oder? Ja, das ist es. Kann man es nur lesen hinten? Was kommt denn jetzt da raus? Da habe ich die skalare Addition mit SSE3, die skalare Addition mit SSE3 plus Schleifen aufrollen. Einmal für 2K-Vektorgrößen, einmal für 4K-Vektorgrößen, einmal für 8K-Vektorgrößen. So, jetzt ist er eigentlich. Für 16K habe ich es auch nochmal gemacht, war richtig gierig. Ja, doch. Okay, hoffentlich wird er noch fertig vor Mittagessen. Ja, doch. Also 16K ist natürlich dann schon ein bisschen größer. Ne? Jetzt mit Schleifen aufrollen. Okay. Ja. Und Sie sehen interessante Dinge. Also hier sind die Gigaflops angezeigt. Also 3 Gigaflops skalare Addition. Mit SSE immerhin schon mal 3,11. Mit SSE und Schleifen aufrollen 4,02. Dann bei 4K ist es immer noch so 2,10, 2,12, 2,45. Also je mehr optimierende Maßnahmen, das Sie machen, umso besser wird es. Ne? Also das heißt, Ihr Rufline geht nach oben. Warum sackt es hier insgesamt ein von 3 auf 2? Hat da jemand eine Idee? Hier waren es 2K, hier sind es 4K. Richtig, das passt nicht mehr alles komplett im Cache. Das ist der L1-Cache. Und hier, okay, das ist interessant. Ne? Dann haben wir hier jetzt 8K. Da geht es dann sogar wieder ein bisschen rauf. Mit 2,26, 2,29, 2,55. Das erkläre ich mir jetzt so, dass hier das dann in den L1-Cache hat 32K. Da kriegt er das gerade rein. Und jetzt kann er es besser auslasten. Hier hat er sozusagen auch mit der Latenz zu zahlen, das erstmal aus dem L2-Cache in den L1-Cache zu holen. Und hier geht es nochmal nach unten bei 16K. Ja, ist er gezwungen, dann auf dem L3-Cache zu gehen. Und dann geht die Rechenleistung nochmal ein bisschen nach unten. Aber interessant ist Folgendes, das müsste man, glaube ich, nochmal wiederholen. Ne? Aber ich würde jetzt mal sagen, hier die skalare Addition und die Vektoraddition mit SSE3 ist ungefähr gleich. 1,98 hier, 1,95. Was auch nur wegen zweifelhaft ist, muss ich zugeben, ist es in der virtuellen Maschine zu machen. Ich habe das jetzt hier in der virtuellen Maschine gemacht. Ja. Da funkt immer viel dazwischen und ich habe schon gemerkt, also vielleicht haben Sie es auch schon mal gemerkt, das streut ganz schön manchmal von einem Ergebnis zum anderen. Schlauer ist es eigentlich, ich wäre jetzt rübergegangen auf dem Clusterrechner, auf einen von unseren Systemen im Clusterrechner und hätte es dort gerechnet. Ich möchte jetzt mal wissen, wie viel jetzt das da voneinander abweicht. 1,88, so jetzt kommt die spannende. Ja, ich spuck's aus. 1,88. Der ist ungefähr gleich. Das hätte ich jetzt auch erwartet. Wissen Sie warum? Weil jetzt das Holen, ja, aus dem Cache praktisch das Bestimmende wird. Und und die Bremse liegt jetzt beim Befüllen der SSE-Register. Das ist schon fast egal hier, ob ich jetzt diese SSE-Register befülle oder das Ganze gleich auf der CPU optimiert rechne. Ja. Okay, aber auf jeden Fall sieht man, dieses Schleifen aufrollen, das bringt immer was. Ja, also das Programmchen liegt vor und im StudOn spielen Sie damit rum. Und jetzt nochmal zum Bezug zum Rufline. Genau. ILP oder SIMD, ich habe jetzt hier sozusagen beides gemacht. Dadurch, dass ich die SSE-Einheiten benutzt habe, das war SIMD und das Schleifen aufrollen war ILP. Ich habe nochmal die Instruktionslatenz verbessert. Okay, naja. Haben wir noch ein Viertelstündchen. So, jetzt kommen wir mal zum Kapitel 2, 3. Und da gebe ich Ihnen jetzt mal Beispiele für Multikernarchitekturen. Also wir haben jetzt im Kapitel 1 Grundlagen erarbeitet, jetzt hier im Kapitel 2.1 und 2.2 so analytische Modelle uns angeguckt. Jetzt wollen wir mal schauen, wie schaut es denn wirklich in der Praxis aus? Was von den Dingen, die wir bis jetzt gelernt haben, finden wir denn in realen Mikroprozessoren wieder? Und ich konzentriere mich jetzt halt mal auf diese Intel-Prozessoren. Und ja, hier sehen Sie mal ein verschiedene Mikroarchitekturfamilien von Intel über all die Jahre hinweg in den verschiedenen Technologiegrößen. Und das ist das sogenannte, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, das sogenannte Tick-Tock-Prinzip, was Intel immer angewandt hat. Ja. Das hier war noch die Core 2, die hießen Merom und Penryn, die geben also den Mikroarchitekturen da immer so ulkige Namen. Und das war noch die Core 2 Mikroarchitekturfamilie und dann haben sie das radikal geändert und kamen dann mit einer Halem-Architektur zur Core-iX-Familie. Und TikTok, was heißt das? Ich kann es mir nie merken, aber jetzt steht es Gott sei Dank da. Die machen Folgendes. Bei TOC kommt wirklich immer eine neue Mikroarchitektur in der gleichen Technologie wie der Prozessor vorher. Und dann, wenn sie, und dann kommt als nächstes ein Tick. Von Ney Halem ging es so zu Westmeer. Das heißt, an der Mikroarchitektur ändert sich mehr oder weniger so gut wie nichts. Aber die Struktur wird kleiner. Warum hat Intel das gemacht? Naja, die Idee ist, es ist so eine schwierige Sache, so einen Mikroprozessor da zu designen. Und dann macht man Fehler. Auch die Technologie zu beherrschen ist auch eine schwierige Sache. Da könnte man eventuell auch Fehler machen. Wenn ich jetzt meinen Technologieprozess beherrsche, wie hier bei Westmeer, 32 Nanometer, alle Fehler beseitigt, dann sage ich, lege ich eine neue Mikroarchitektur auf, die Sandy Bridge, in der gleichen Technologie. Wenn jetzt ein Fehler drin ist in den ersten Mustern, die rauskommen, dann kann es die Technologie eigentlich nicht sein, ne? Weil die Technologie habe ich im Griff. Also muss es in der Mikroarchitektur liegen. Dann beseitige ich die Fehler, nach 2 Jahren bin ich glücklich und sage, jetzt lege ich wieder eine neue, die gleiche Mikroarchitektur, mache wieder einen Tick mit einem neuen Prozess auf 22 Nanometer. Sandy Bridge, Ivy Bridge und so ging das weiter. Dann zu Haswell. Ne, Haswell war wieder ein TOC. Und dann kam Broadwell. Und das sehen Sie auch, wenn Sie Ihre, was hatte ich vorhin gehabt? Ne? Bei mir hat er, glaube ich, na, ich rufe es jetzt mal auf, oder kriege ich das dann schnell her? Zeit habe ich eh schon wieder. Da unten, ne? Genau. Ich hatte eine CPU. Eine 5er, genau, 5600 Broadwell. Schauen wir mal, ob das mit meinen Folien übereinstimmt. So ein Glück. Broadwell steht hier 5 und dann XXX. Ne? Die oberste Zahl gibt immer an, welche Mikroarchitektur Sie haben. Nicht immer hundertprozentig, Intel auch nicht mehr, glaube ich, durchgängig eingehalten, aber meistens. Und dann, ja, also das ist jetzt noch ein Broadwell. Und dann kam Skylake in 14 Nanometer. Und je nachdem, ob i3, i5 oder i7, ist es dann halt eine Architektur, die ein bisschen leistungsstärker ist für den mittleren Bereich oder für den unteren Bereich. Und dann gibt es dann auch X-Varianten für Desktop, für mobile Geräte und so weiter und so fort. Ja, und jetzt sind Sie von dem, jetzt sehen Sie hier schon dreimal blau hintereinander. Ne? Was ist denn da passiert? 14 Nanometer, das war noch der normale TOC von Broadwell zu Skylake. Und jetzt hätte eigentlich ein Tick kommen müssen von Skylake zu der nächsten Architektur mit 10 Nanometer. Das haben sie aber nicht gemacht. Warum? Weil es halt immer schwieriger wird, diese Strukturen kleiner zu machen. Und haben stattdessen Kaby Lake aufgelegt, was mehr oder weniger eigentlich nur eine Optimierung von Skylake ist in der gleichen Technologiegröße. Und die nennen das jetzt PAO, Processor Architecture Optimization. Prozessor nein, Moment mal. Process Architecture Optimierung. Ja. Und dann soll Coffee Lake kommen, wieder eine Optimierung. Und dann soll tatsächlich erst mit Cannon Lake wieder ein neuer Prozess in 10 Nanometer kommen. Ja. Okay, mal sehen, ob das dann die Bezeichnung Core i irgendwas 9000 bekommt. Okay, jetzt gehen wir die mal dort durch. Das würde ich natürlich jetzt in den verbleibenden 10 Minuten kaum noch schaffen. Aber bis zur Skylake-Architektur. Mit einer Halem fange ich mal an, weil das so ein
Ja, eine Helem, der Unterschied von Core 2 zu Core 2 Mikroarchitektur zu der Core IX Architektur, weil das war wirklich ein Sprung, ja, indem sie gesagt haben, so, wir machen jetzt einen modularen Aufbau. Der besteht nur noch aus wenigen Grundbausteinen, einem Mikroprozessor mit einem eigenen L1 und L2 Cachen, gemeinsamen L3 Cachen, integrierten Speichercontroller, dieses QuickPass Interconnect Bus Controller und einen GPU-Kern. Ja, das sind also einzelne Module, das war wohl vorher bei der Core 2 Architektur eben noch nicht so und jetzt können sie besser mit denen spielen. Dadurch gewinnen sie eine hohe Flexibilität und dann basteln sie die halt hier so zusammen, ja, wie man das hier sieht. Das sind der Memory Controller, 3 Stück sind da drin, dieses QuickPass Interface und mit dem QuickPass Interface könnte ich jetzt hier zum Beispiel, das was vorhin bei meinem Beispiel der Hypertransport war, um bei AMD, um zwei Prozessoren miteinander zu verbinden, das Äquivalent hierzu ist der QuickPass Interface, um zwei Prozessoren miteinander zu verbinden. Okay, was kommt denn noch damit rein? Wenn Sie sich noch erinnern, irgendwann mal im Oktober hatte ich angefangen, da aus den Urzeiten zu sprechen mit Mikroprogrammierung und so weiter. Und es ist immer noch da, ne? Das ist schon immer noch da. Nämlich jetzt bei dieser Intel Core 2 Architektur war das so, wir machen eine Befehlsvorhersage, holen also die Befehle und dann kommt dieser Loopstream-Detektor. Der konnte 18 Makroinstruktionen sozusagen fassen. Und dann werden die erst dekodiert. Ja. Und so ist es jetzt ab einer Helm. Dieses Dekodieren wurde jetzt auf die Mikrooperationen übertragen. Warum hat man das gemacht? Damit ich, wenn ich die später wieder brauche, kann ich die nämlich sozusagen auch noch in diesem Cache da hinterlegen und muss nicht nochmal diese Dekodierung da durchlaufen und spare damit Energie. Viele der Maßnahmen, die jetzt kommen, zielen wirklich darauf ab, Energie zu sparen. Also das ist mein Credo, wie man sagt. Eigentlich Energie, Energie, Energie. Das ist das, was die ganzen Architekturen über all die Jahre angetrieben haben. Natürlich wollen sie mehr Leistung haben. Eigentlich wollen sie mehr Leistung haben, klar. Aber sie kriegen nur noch mehr Leistung, wenn sie sparsam mit der Energie umgehen. Okay, dann ist Energie. Ja. Nomen ist Omen, Stichwort Energiemanagement. Überwachung von Temperatur, Spannung und Stromstärke der einzelnen Cores kam mit hinzu. Vorher nur Spannung und Frequenz für alle Kerne global regelbar. Nun kann ich das individuell anpassen. Ja. Einzelne Kerne können auch in Energiesparmodus versetzt werden. Und dieses Energiemanagement, ja, das hat es durchaus in sich, allein dafür wird 1 Million Transistoren an Logik benötigt. Dann kam diese Seitner Helium auch diese Turbo-Boost-Technologie. Das heißt, ich kann einzelne Kerne kurzzeitig auch mal übertakten, ja?
Wie viel ist 1 Million Transistoren, also wie viel Prozent von den gesamten?
Ja, naja, okay, gut, wir haben 1 Milliarde. Aber, ja, Moment, aber langsam. Ja, ich zeige Ihnen mal nächstes Mal nach Weihnachten, erinnern Sie mich dran, nochmal ein paar auf Dings auf dieser eine Webseite, das sind von der Ryzen Architektur, schöne Chip-Layouts drauf. Von dieser, erinnern Sie sich noch letzte Woche an die Grafiken, die ich gezeigt habe, wie viel Prozentsatz von dieser 1 Milliarde auf den Cache abfällt. Das waren ungefähr 100 Millionen, glaube ich, waren noch für die Logik, der Rest war alles für den Cache. Ja. Okay, also sind es 1 Million von 100 Millionen. Naja, 1%. Ach so. Ich dachte, es stand sogar irgendwo 1%. Genau. Ja, mittlerweile ist es jetzt auch möglich, einzelne Kerne kurzzeitig zu übertakten. Ja, also dafür gibt es diese Power Control Unit. Nach wie vor muss natürlich die Thermal Design Power eingehalten werden, also ab der es dann kritisch wird. Manchmal kann man sogar noch darüber gehen. Ja, es erfolgt eine Anhebung des Taktes in 133 MHz-Schritte, ab Sandy Bridge 100 MHz. Ich glaube, mittlerweile ist es so fein granular, dass es fast stufenlos wäre. Also ich weiß nicht, wie viel sind es, 20 MHz oder was. Und ja, was Beispielszenario, was bringt mir das? Die Arbeitslast ist ungleich verteilt, sodass, sagen wir mal, nur 2 Cores arbeiten. Die anderen, ich hätte jetzt ein 4-Core-System, die beiden anderen Cores sind untätig und gehen in Energiesparmodus. Ja, und dann kann ich die aktiven Cores gleich mal erhöhen. Weil insgesamt bleibe ich dann noch unter einem gewissen Power-Budget. Ja. Dann Hyper-Threading, das gab es eigentlich schon seit den Pentium-Prozessoren. Intels Bezeichnung für simultanes Multithreading. Ja. Das ist im Prinzip simultanes Multithreading auf 2 Threads bezogen. Logische Prozessoren, die einen eigenen Registersatz, einen eigenen Befehlszähler kriegen, aber diese logischen Prozessoren teilen sich die Ressourcen wie Rechenwerke. Sie haben also nicht ein eigenes Rechenwerk. Sie müssen sich die Rechenwerke
mit anderen Kannen teilen. Aber aus Sicht des Betriebssystems sieht es so aus, ja, da gibt's also ein Gebilde, das hat einen eigenen Registersatz und hat einen eigenen Befehlszähler. In dem Moment ist das für das Betriebssystem ein eigener Prozessor, also ein logischer Prozessor. Ne? Und gehen wir nochmal hier zurück zu meinem Beispielchen hier. 2 Kerne, 4 Threads. Ich habe genau ein Hyper-Threading. Auf einem Kern können 2 Threads gleichzeitig laufen. Und der Trick dafür, genau, also quasi parallele Bearbeitung von mehreren Threads ist möglich. Und warum? Verschiedene Threads weisen meistens keine Datenabhängigkeiten auf. Und dadurch konnte Intel eine bessere Auslastung bei den Rechenwerken und damit einen höheren Gesamtdurchsatz erzielen. Und das zieht letztendlich auf die Read-After-Write-Hazard-Vermeidung ab. Ne? Read-After-Write-Hazard, lang ist es her. Also das war sowas, ne, wie beispielsweise, ich rechne A plus B ist C und sofort brauche ich in der nächsten Operation C mal D. Da muss ich eigentlich erstmal warten, bis C hier fertig ist. Das ist also ein Read-After-Write-Hazard. Ne? Wenn Sie sich nochmal anschauen, im Kapitel 1 haben wir das ausgiebig gemacht. Und jetzt ist die Idee, jetzt mische ich einfach, das ist aus dem gleichen Thread. Und jetzt mische ich das Ganze, ich sage, das ist aus Thread 1 und das ist aus Thread 2. Und dann kommt wieder Thread 1 und dann kommt aus Thread 2. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass 2 Instruktionen, die ineinander kommen, eine Datenabhängigkeit haben mit dieses Read After Write, ist relativ unwahrscheinlich, weil die kommen aus 2 verschiedenen Threads. Die Threads sind natürlich auch nicht vollkommen unabhängig, weil die haben ja den gemeinsamen Prozess als sozusagen gemeinsame Familie. Ne? Okay, darauf zielt es ab. Hier ist nochmal ein schönes Bildchen, was das zeigt, wie dieses Hyper-Threading tatsächlich arbeitet. Hier ist Thread 1, Thread 2. Und das hier wären meine Ressourcen. 3 Ressourcen habe ich. Das Bildchen kommt auch von Intel. Gelb heißt, die tun nichts. Blau heißt, die ganzen Ressourcen sind jetzt für den blauen Thread vorgesehen. Und die orangen Instruktionen aus Thread 2, jetzt mische ich die, indem ich sage hier, aha, da baue ich nochmal ein paar Anweisungen von dem orangenen Thread mit rein. Und auf die Art und Weise kann ich also die gelben Kacheln hier, die eine Nichtauslastung darstellen, reduzieren. Okay, der Speichercontroller, bisher war er in der Northbridge, nun der integrierte Speichercontroller bei der Hanem-Architektur, direkt Teil der CPU. Warum? Immer wenn ich es in Chip reinbaue, habe ich geringe Latenzen, bin unabhängig vom Mainboard, weil das ist jetzt gleich ein Prozessorchip mit drin, und ihr erzielte damit bessere Transferraten als bei der Core-2-Architektur. Wenn ich den ziehe ich mal einen Vergleich der Speicherperformance von der Helium und Core-2. Das hier Pendeln, das war Core-2. Eine Helium ist also die Core-i-Mikroarchitekturfamilie. Habe ich natürlich jetzt auch 3 Kanäle, aber schauen wir mal an eins die 2 Kanäle hier an, dann hat sich das hier schon fast verdoppelt. Allein dadurch, oder die Latenz, ne, hier fast halbiert, 34,9, hier 64,2. Warum? Das hier ist On-Chip und das hier ist Off-Chip. Okay, Quick-Pass-Interface. Jetzt ist das Bildchen, was wir vorhin noch gesehen haben, kommen hier jetzt auch noch mit hinzu. Ja. Schnelle, direkte Kommunikation zwischen Prozessoren. Kommunikation mit Ein- und Ausgabe. Der ehemalige Frontside-Bus, der war dafür zu langsam. Der ist schon immer noch da für die Anbindung an den Speicher und an die Peripherie. Aber zwischen den Prozessoren war er zu langsam. Dafür wurde dieses genannt dann eben Quick-Pass-Interface eingebaut. Und ja, sind die NUMA-Systeme eigentlich gang und gäbe. Und da kommt jetzt das auch mit dieser Memory-Affinität, was ich da vorhin gesagt habe, zum Tragen. Greift er hier auf seine DDR-Module zu, dann passt alles. Greift er auf die hier zu, weil die hier nicht reichen oder weil er irgendwie was reinschreiben muss, um das dem mitzuteilen, dann geht es halt hier darüber und dauert in dem Moment länger. Und dann habe ich ihm einen nicht einheitlichen Speicherzugriff, einen Non-Uniform Memory Access. Und deswegen heißen diese Architekturen NUMA-Architekturen. Okay, okay. Und so weiter und so fort. Die Zeit ist eigentlich ab. Und dann machen wir dann halt nach Weihnachten genau an der Stelle hier weiter. Dann ziehe ich das nur durch bis Kaby Lake, wobei Kaby Lake und Sky Lake unterscheiden sich kaum. Dann mache ich noch ein bisschen AMD und dann kommen wir mal zu den Grafikkarten. Und dann kommen wir dann halt erst in der zweiten Woche nach Weihnachten zu den Embedded-Prozessoren. Ne? Gut, alles, was mir jetzt noch bleibt, ist Ihnen schöne Weihnachten zu wünschen. Kommen Sie, haben Sie ein schönes Fest im Kreis Ihrer Familie oder wem auch immer. Und rutschen Sie gut ins neue Jahr und dann sehen wir uns hoffentlich alle gesund in 3 Wochen am 8. Januar wieder. Bis dahin.